Deutschlandfunk Interview.
Heute mit Theo Gers im Studio. Guten Abend zu später Stunde. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber so bedrohlich war die Lage Deutschlands wohl lange nicht mehr. Das zeigt nicht nur der heute vorgelegte Verfassungsschutzbericht, wonach Extremisten, die islamistisch oder rechts- bzw. linksradikal ticken, immer gefährlicher werden für unseren Staat. Es gab auch noch ein zweites Beben in Form einer neuen Umfrage in Thüringen, wo Anfang September gewählt wird. AfD 28 und das BSW 21. 20% macht zusammen 49% für Parteien jenseits der Mitte. Und nimmt man Bodo Ramelows Linke mit 11% noch dazu, sind es zusammen 60%. Die Ampelparteien zusammen liegen bei 13%. Diese Umfrage überschattete das heutige Treffen der Ostministerpräsidenten in Wittenberg, bei dem sie dem Kanzler deutlich machten, wie sehr die Hütte brennt und wie dringend ein Kurswechsel ist, vor allem bei der irregulären Zuwanderung. Zu all dem gleich mehr. Auch ein Interview zu den besonderen ostdeutschen Befindlichkeiten mit Melanie Stein von der Initiative Wir sind der Osten. Und ohne jetzt alles schlecht reden zu wollen, zur politischen Misere gesellt sich eine wirtschaftliche. Deutschland fällt im internationalen Vergleich weiter zurück. Beim Blick ins Ausland geht es vor allem um Personalquerelen. Bei der EU sind sie ungelöst. Es gab in der letzten Nacht keine Einigung über die Verteilung der EU-Spitzenposten. Besser sieht's bei der NATO aus. Da sieht es danach aus, dass Mark Rutte, der amtierende niederländische Ministerpräsident, wohl neuer NATO-Generalsekretär wird. Zunächst aber zum Verfassungsschutzbericht mit einer eindeutigen Aussage. Die Gewaltbereitschaft von Extremisten steigt. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Die Zahl der Extremisten, die der Inlandsgeheimdienst im Blick hat, ist fast durchweg gestiegen, auch der Gewaltbereiten. Trotzdem begann Bundesinnenministerin Nancy Faeser in diesem Jahr die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes nicht mit einzelnen Phänomenbereichen.
Wir müssen uns inneren Bedrohungen durch Extremismus ebenso entschieden entgegenstellen wie den äußeren Bedrohungen. Vor allem durch das russische Regime und dessen massive hybride Bedrohung.
Die Demokratie sei stark, stehe aber auch unter Druck, so die SPD-Politikerin.
Wir haben alle Schutzmaßnahmen massiv hochgefahren, um uns gegen die aktuellen Bedrohungen durch Extremismus, Terrorismus und hybride Bedrohungen zu wappnen. Das ist auch absolut notwendig, denn die Bedrohung unserer Demokratie durch Spionage, Sabotage, Desinformation und Cyberangriffe hat leider eine neue Dimension erreicht.
Während Faeser hier ausdrücklich auch China und den Iran nannte, betonte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang:
Auch mit Cyberangriffen gegen Einzelpersonen, Organisationen oder Regierungseinrichtungen versucht sich Russland kontinuierlich Informationen zu beschaffen. Darüber hinaus verbreiten staatliche und staatsnahe Akteure auf vielen Kanälen intensiv und umfassend russische Propaganda und Desinformation und Fake News.
Ohne konkret zu werden, kündigte Faeser einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Cyberabwehr für nach der Sommerpause an, in dem auch, wie schon früher angekündigt, die Befugnisse des Verfassungsschutzes zur Verfolgung von Finanzströmen erweitert werden sollen. Der Angriff der Hamas auf Israel und der nachfolgende Krieg in Gaza hat Auswirkungen auf unterschiedliche Phänomenbereiche, so Haldenwang.
Der terroristische Angriff auf Israel hat in unserem Land nicht nur zu antisemitischen und israelfeindlichen Reaktionen in den Bereichen Islamismus und ausländerbezogener Extremismus geführt. Auch deutsche Links- und Rechtsextremisten haben sich zu diesem Konflikt positioniert. Die linksextremistische Szene ist gespalten, teils pro-israelisch, überwiegend aber pro-palästinensisch. Rechtsextremisten nutzen den Konflikt für ihre Zwecke und stellen unter anderem mögliche Migrationsbewegungen aus der Region nach Deutschland besonders heraus.
Wie ein Brandbeschleuniger habe der Nahostkonflikt auf den Antisemitismus in Deutschland gewirkt, so Haldenwang. Das islamistische Personenpotenzial bewege sich mit 27.000 Personen weiterhin auf hohem Niveau.
In diesem Bereich geht die größte Gefahr weiterhin von dschihadistisch radikalisierten Einzeltätern und Kleinstgruppen aus.
Nach wie vor ist der Rechtsextremismus mit Abstand der größte Bereich, der außerdem weiter gewachsen ist.
40.600 haben wir jetzt, 14.500 davon gewaltorientiert, eine Steigerung von erneut 3,6%. Zahl der Straftaten ist gestiegen, die Anzahl der Gewalttaten ist um 13% auf 1.148 gestiegen, davon 1.016 Körperverletzungsdelikte, also ca. 90% aller Gewalttaten Körperverletzungsdelikte.
Und auch die Demonstrationen haben hier zugenommen um über 150%. Der Verfassungsschutz hat auch mehr Reichsbürger und Selbstverwalter im Blick. Gestiegen ist auch die Zahl der Linksextremisten. Jeden vierten der laut Bericht etwa 37.000 Anhänger dieser Szene schätzt der Verfassungsschutz als gewaltbereit ein.
Gudula Geuter berichtete, und von Berlin geht's nach Lutherstadt Wittenberg. Da haben heute die ostdeutschen Ministerpräsidenten mit dem Kanzler Tacheles geredet, weil in Ostdeutschland vieles ins Rutschen geraten ist, was sich in einer brandaktuellen Umfrage auch belegen lässt. In Thüringen kann nur noch die CDU einigermaßen mithalten. Das Rennen bei der Wahl im September machen aber andere. Stand heute die AfD und vielleicht auch schon Sarah Wagenknechts BSW. Die Ampelparteien hingegen sind komplett abgemeldet. Wo im Osten der Schuh drückt und wie der Kanzler darauf reagierte, dazu aus Wittenberg unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach.
Das Donnerwetter setzt erst ein, als der Bundeskanzler schon längst mit dem Regierungshubschrauber weggeflogen ist. Regen, Blitz und Donner. Ein angekündigtes Unwetter zieht über die Lutherstadt Wittenberg hinweg. Olaf Scholz trifft es nicht. Und auch inhaltlich gesehen hat es zuvor zwischen dem Bundeskanzler und Gastgeber Rainer Haseloff kein Donnerwetter gegeben. Dabei hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident im Vorfeld eine Kurskorrektur der Bundesregierung gefordert. In Wittenberg zeigt Rainer Haseloff denn viel Verständnis, der Kanzler sei nicht das Problem. Aber ernste Sorgen sind dann bei Sachsen-Anhalts Ministerpräsident dann doch rauszuhören. Die Themen Migration und innere Sicherheit seien nun mal zentral für die Wähler und müssten gelöst werden.
Wenn die anderen das zutrauen, dann sind wir, wenn wir die Europawahl nehmen, alle weg. Alle weg. Und das kann ja wohl nicht die Alternative sein. Gucken Sie heute die Umfrage in Thüringen an. Ja, da ist sozusagen, sind zwei extreme Parteien in der absoluten Mehrheit.
Die Stärke der AfD und des BSW, der Wagenknecht-Partei, sie war der Elefant im stickigen Tagungsraum der altehrwürdigen Leukorea, dem Gründungsstandort der über 500 Jahre alten Universität Halle-Wittenberg. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das anders als die Ostministerpräsidenten weniger dramatisch. Bei den Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg würden die Karten noch mal neu gemischt.
Und wenn ich die Bürgerinnen und Bürger richtig verstehe, bei den anstehenden Wahlen, aber auch bei Wahlen, die ansonsten in Deutschland stattfinden, wissen Sie das ganz gut zu unterscheiden. Wo ist eine Wahl, wo es darum geht, wer ist hier der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, wer ist Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, wer wird Regierungschef in Deutschland? Und das führt auch dazu, dass die Abwägungen, die dabei getroffen werden, anders sind.
Olaf Scholz sichert den Ministerpräsidenten der Ostländer zu, Grenzkontrollen würden auch nach der Europameisterschaft fortgeführt. Ebenfalls Thema der Umgang mit Asylsuchenden, die Straftaten begehen. Nach mehreren Messerangriffen von afghanischen Tätern in Mannheim und im sachsen-anhaltischen Wolmirstedt werde sich die Bundesregierung bewegen, so Olaf Scholz.
Das muss dann auch mit Abschiebung begleitet werden, auch in komplizierte Länder. Ich habe Afghanistan angesprochen, unter anderem. Und wir sind sehr konkret daran, diese Dinge auch umzusetzen. Das hat hier sehr viel Unterstützung gefunden. Das ist nicht einfach, weil wir müssen ja auch da mit anderen zusammenarbeiten. Aber wir haben das nicht nur als Vorhaben, sondern das soll dann auch praktisch werden und sichtbar sein.
Auch das eine Absichtserklärung. Konkrete Beschlüsse liefert die Ostministerpräsidentenkonferenz in Wittenberg nicht. Aber man spricht nochmal über die politische Gemengelage in Ostdeutschland. Zum Beispiel über die Frage, wie hältst du es mit dem BSW, der Sarah-Wagenknecht-Partei? Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider von der SPD, beantwortet diese Frage für Thüringen so.
Wir schließen eine Koalition aus, das ist die AfD. Und ansonsten versuchen wir, so stark wie möglich zu werden und in Thüringen eine regierungsfähige Mehrheit für das Land zu stellen, das es auch verdient hat.
BSW auf nationaler Ebene nein, auf Landesebene mal schauen. Was bleibt außer den politischen Absichtserklärungen in Wittenberg? Am greifbarsten ist noch Sachsen-Anhalts Vorstoß, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum neu zu gestalten. Konkret soll es bei der universitären Ausbildung neue Quoten für einheimische Medizinstudierende geben. Sie soll auf 30% gesteigert werden, um die Chance zu erhöhen, dass mehr ausgebildete Ärzte in Sachsen-Anhalt bleiben.
Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer warnen den Kanzler, dass zwischen Ostsee und dem Erzgebirge die Hütte brennt. Belegbar mit der jüngsten Umfrage in Thüringen. AfD 28, das BSW 21%, auf Platz 3 dazwischen die CDU 23 und die Ampelparteien zusammen bei 14%. 3 Monate, wie gesagt, vor der Landtagswahl. Was ist da los? Was muss sich ändern? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Gründerin der Initiative Wir sind der Osten, mit Melanie Stein, gesprochen. Guten Abend, Frau Stein.
Einen schönen guten Abend.
Frau Stein, wenn man sich so die aktuellen Umfragen aus Thüringen anschaut, ist da gerade ein Fass am Überlaufen?
Also auf der einen Seite sehen wir natürlich schon seit Monaten, dass die AfD sehr, sehr erfolgreich ist in den Prognosen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das war jetzt die Überraschung, dass das deutlich zugewonnen hat. Und was wir durchaus sehen können, glaube ich, an dieser Prognose ist, dass es weniger die Fakten sind, sondern vor allen Dingen auch die Gefühlslage, die am Ende entscheiden, wie gewählt wird. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Menschen durchaus zufrieden sind mit der Regierung von Bodo Ramelow. Und trotzdem haben sehr, sehr viele Menschen gesagt, sie würden eher eine extreme Partei oder eine Außenseiterpartei wählen. Woran liegt das? Studien sagen, dass die Wähler sich so verhalten, wenn sie unzufrieden sind mit dem sogenannten Establishment, wenn sie sich echte Veränderungen wünschen. Und ich glaube, das ist ein Signal an nicht nur die Landesregierung, sondern auch an die Bundesregierung.
Sie haben schon die Gefühlslage der Ostdeutschen gerade angesprochen, als Grund, weswegen sie zum Beispiel Parteien wie die AfD oder das BSW gut finden, vielleicht sogar ihr Kreuzchen da machen. Ist die Gefühlslage in Ostdeutschland eine andere als im Westen, weil vielleicht auch das Gefühl, so kann es nicht weitergehen, viel verbreiteter ist?
Also ich würde sagen, nicht nur die Gefühlslage, sondern auch die Lebensrealität. Also ich glaube, viele, viele Menschen sprechen die Themen der Vermögensungleichheit seit vielen, vielen Jahren an. Und wir wissen, dass eine extreme Vermögensungleichheit auch dazu führen kann, dass eher die Extreme gewählt wird. Das betrifft nicht nur Menschen, die sehr wenig verdienen, sondern auch Menschen, die sehr, sehr vermögend sind. Und gleichzeitig ist es so, dass Ostdeutsche in Führungspositionen nach wie vor stark unterrepräsentiert sind, ähnlich wie Menschen mit Migrationsgeschichte. Und hier ist es natürlich wichtig, dass es diese strukturellen Ungleichheiten seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten gibt und dass es echte politische Maßnahmen braucht, um dagegen zu wirken. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass dieser Shift zur extremen Rechten ein globaler Trend ist, dass wir natürlich weltweit Krisen, Kriege haben und eine starke Unsicherheit. Umso wichtiger ist es natürlich zu verstehen, dass es entsprechende Maßnahmen braucht, um diesen Ängsten zu begegnen. Und gleichzeitig ist es so, dass in Ostdeutschland bestimmte strukturelle Ungleichheiten oder die Geschichte dazu geführt hat, die ja auch eine Geschichte der Abwanderung ist. Also ein Viertel der Ostdeutschen ist gegangen. Die ostdeutsche Gesellschaft ist eher älter, es sind sehr, sehr viele Männer vor Ort. Also es gibt bestimmte Gründe, weshalb die extremen Parteien dort vor allen Dingen gewinnen können aktuell.
Wenn es aber jetzt konkrete Maßnahmen braucht, Frau Stein, wie könnten die denn aussehen? Also wenn jetzt den etablierten Parteien, sage ich jetzt mal, die Wähler wegrennen, vor allem der Ampel, und wenn die Parteien, die eher am Rand liegen, wie die AfD oder auch das BSW oder auch die Linke, wenn die relativ viele Stimmen bekommen, wie müsste denn für Ostdeutsche ein Signal, das da lautet, wir haben verstanden, wie müsste so ein Signal denn aussehen?
Also ich glaube, zum einen ist es wichtig zu verstehen, dass wir alle gefragt sind. Also nicht nur die Politik, sondern jeder sollte sich im Moment fragen, denn es ist 5 vor 12, trägt mein Verhalten dazu bei, dass die Demokratie gestärkt wird oder bin ich vielleicht Teil des Problems? Also sorge ich beispielsweise für Diversität in den Führungsebenen? Stärke ich gerade die Zivilgesellschaft vor Ort, die mit sehr, sehr wenig Mitteln aktiv ist, oder unterstütze ich vielleicht sogar remote? Und auf der anderen Seite glaube ich, dass politisch vor allen Dingen auch die konservativen Parteien gefragt sind, denn die Situation, dass wir in Deutschland eine starke Vermögensungleichheit haben, die ist allen bekannt und dass die Schere zwischen Arm und Reich seit vielen, vielen Jahren wächst. Und wenn wir die CDU aber fragen, dann sagt sie ganz oft, ja, aber wir haben keine Lösung dafür oder es gibt nichts, das, was wir tun können. Und das ist nicht wahr. Es gibt die Möglichkeit, die Erbschaftssteuer anzuheben. Und hier ist gerade die Ost-CDU gefragt, sich hier ehrlich zu machen und dieser Vermögensungleichheit, die ja nach 1989 zementiert wurde, indem man gesagt hat, okay, die DDR-Bevölkerung wird nicht am Vermögen der DDR beteiligt, die hat man hier zementiert und ohne echte Maßnahmen wird sich daran auch nichts ändern.
Könnte das die Stimmung in Ostdeutschland kippen oder gar drehen?
Ich glaube, es kann dazu beitragen. Natürlich ist hier auch wichtig, dass man eine ehrliche Kommunikation macht, denn viele, viele Menschen und nicht nur Ostdeutsche, sondern auch Menschen mit Migrationsgeschichte halten natürlich an der Idee fest, ich kann alles schaffen und mit guter Arbeit kann ich es ganz weit bringen. Und es ist hier aber wichtig, sich ehrlich zu machen, auch in der Kommunikation und zu sagen, okay, wir sind ein Land, in dem man es vor allen Dingen zu Vermögen schafft, wenn man erbt. Und um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, um mehr Aufstieg möglich zu machen, braucht es bestimmte Maßnahmen.
Sie reden von Aufstiegschancen, die geschaffen werden müssen, Frau Stein. Wenn man sich aber jetzt die Stimmung in Ostdeutschland anschaut, dann scheint es mehr um Abstiegsängste zu gehen. Stichwort Angst vor Migration, Angst vor allem vor irregulärer Migration. Dieses Stichwort haben Sie noch gar nicht genannt. Setzt die Ampel da möglicherweise falsche Prioritäten, dass sie da zu wenig tut und dass deswegen auch die Stimmung in Ostdeutschland so ist, wie sie ist?
Wir haben nach der Europawahl mal unsere Community gefragt, was sie glaubt, woran es liegt, also weshalb die AfD so viel Zuspruch hatte nach der Wahl. Und viele, viele Menschen haben gesagt, und das war die häufigste Antwort, wir fühlen uns nicht gesehen oder Politik wird vor allen Dingen für die Menschen in der Stadt gemacht und weniger auf dem Land. Und was aber auch zur Wahrheit dazugehört, ist, dass wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir uns einbringen können, bei vielen noch nicht ganz gut angekommen ist. Wenn ich an meine Eltern und Großeltern denke, dann haben sie möglichst Abstand zur sogenannten Partei gehalten. Und nach der Wiedervereinigung war dann die Situation so, dass Demokratie für die Menschen in Ostdeutschland erstmal nicht Beteiligung bedeutet hat. Und wenn wir uns jetzt Kinder und Jugendliche anschauen, die in Gegenden leben, in denen viele Menschen Politik verdrossen sind, in der viele auch dieses Gefühl von damals noch haben, da ist Bildung und Schule ein umso wichtigerer Ort. Und es ist wichtig, dass heute die Menschen verstehen, die Situation ist anders. Wer was verändern möchte, der kann in eine Partei eintreten, der kann eine neue Partei gründen, der kann sich eine Initiative suchen. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine rechtsextreme Partei keine Probleme löst. Aber heute gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die es vor 34 Jahren vielleicht noch nicht gab. Und hier ist Bildung und auch politische Bildung ganz, ganz wichtig.
Sagt Melanie Stein, die Gründerin der Initiative Wir sind der Osten. Vielen Dank, Frau Stein, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung, wie gesagt, aufgezeichnet. Wir gehen ins Ausland, wo Israel auch heute nicht nur seinen Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen fortsetzte, sondern offenbar auch vor einer zweiten Offensive gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon steht. Alles Folgen des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober, dessen Umstände weiter ungeklärt sind. Eine Aufarbeitung der quälenden Frage, wieso Israel diesen Angriff nicht kommen sah, soll es erst nach Kriegsende geben. Israelische Medien zitieren nun aber aus einem Bericht, in dem die Streitkräfte vor dem Terrorangriff der Hamas gewarnt wurden, und zwar fast 3 Wochen vor dem 7. Oktober. Jan-Christoph Kitzler mit den Einzelheiten.
Am 7. Oktober beim Terrorangriff aus dem Gazastreifen auf Israel gab es den Berichten zufolge nur 12 Panzer und 600 Soldatinnen und Soldaten auf israelischer Seite zur Verteidigung einer 65 Kilometer langen Grenze. Und inzwischen gibt es immer mehr Informationen darüber, dass die Sicherheitskräfte vorab hätten gewarnt sein können. Zum Beispiel durch die Beobachtungen von Soldatinnen, die vor dem 7. Oktober verdächtiges Vorgehen im Gazastreifen beobachtet haben. Ihre Warnungen wurden ignoriert. Nun berichten israelische Medien über ein Dokument, das bereits am 19. September, also fast 3 Wochen vor dem Terrorangriff, von der sogenannten Gaza-Division der israelischen Streitkräfte erstellt wurde. Darin werden die Vorbereitungen für eine groß angelegte Invasion nach Israel ebenso erwähnt, wie die Pläne, 200 bis 250 Geiseln zu nehmen. Auch das Training dafür im Gazastreifen wird in dem Bericht offenbar detailliert beschrieben. Ronen Cohen, der als Direktor im Militärgeheimdienst gearbeitet hat, sagte im israelischen Radiosender 103 FM, man solle das Dokument nicht überbewerten. Es kann als weitere Informationsquelle betrachtet werden. Das alles gehört zu den vielen Übungen, die die Hamas abhielt. Das hatten sowohl die Spähsoldatinnen gesehen und es wird auch im taktischen Material des Militärgeheimdienstes festgehalten. Warum aber wurden die Warnungen ignoriert? Laut Ronen Cohen liegt das auch an den Abläufen, wie in israelischen Sicherheitskreisen Informationen verbreitet werden. Im Geheimdienst gilt seit vielen Jahren, dass man aus Einzelinformationen nicht gleich ein Untersuchungsdokument erstellt, sondern diese Informationen, wie sie sind, weiterleitet, wenn sie von Bedeutung sind. Deswegen werden sie dann gleich dem Befehlshaber vorgelegt, was natürlich bis zur politischen Ebene weitergehen kann. Aber in den letzten Jahren hat sich in der Armee die Dringlichkeit der Informationsverbreitung geändert. Früher wurden Informationen mit Dringlichkeit verteilt und heute findet sich die Information in einem sogenannten Pool und jeder wertet für sich die relevanten Informationen aus. So erreichen Informationen oftmals nicht die politische Ebene. In Israel laufen bereits mehrere Untersuchungen zu einem möglichen Versagen der Sicherheitskräfte vor dem 7. Oktober. Israels Armee hatte im Februar eine interne Untersuchung angekündigt, bisher wurden aber noch keine Ergebnisse veröffentlicht. Auch Matanyahu Engelsmann, der sogenannte Staatskontrolleur, der in Israel Regierungshandeln überwacht, hatte schon im Dezember eine eigene Untersuchung angekündigt. Uns ist bewusst, dass sich die Armee in Kampfhandlungen befindet und wir sie unterstützen müssen, aber wir haben auch deutlich gemacht, dass wir als Staatskontrolleure unsere Arbeit nicht für ein Jahr einstellen können. Wir haben auch in dieser Zeit eine Aufgabe. Staatskontrolle gehört zur Stärke des Staates Israel. Ein unabhängiger, selbstständiger Faktor, der selbst entscheidet, wann die Zeit für eine Untersuchung gekommen ist und die Untersuchungen selbstständig durchführt und dann dem Parlament und dem Volk berichtet. Doch der oberste Gerichtshof Israels hat vor 2 Tagen angeordnet, diese Untersuchung zu stoppen. Unter anderem mit der Begründung, sie würde zum jetzigen Zeitpunkt in der Armee und in den Geheimdiensten zu viele Kräfte binden. So ist die Frage der Versäumnisse auf israelischer Seite weiter offen und auch die Frage der politischen Verantwortung der Regierung um Benjamin Netanyahu.
Wenn in der EU wichtige Posten zu vergeben sind, dann verhaken sich die Staats- und Regierungschefs mit schöner Regelmäßigkeit bei ihren Treffen. So war es auch gestern Abend um diese Zeit. Da mussten die eigens zu einem Sondergipfel nach Brüssel gereisten Staats- und Regierungschefs erkennen, dass sie sich noch nicht einig sind, was die Neubesetzung der EU-Spitzenposten betrifft. Und so muss sich auch Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin bleiben will, gedulden. Aus Brüssel, Caroline Born.
Obwohl es vor dem Treffen hieß, man wolle Tempo machen bei den Personalentscheidungen, das Abendessen der Staats- und Regierungschefs ging ohne klare Botschaft zu Ende.
But the decision will be made in the next European Council, the next formal European Council that will take place next week.
Doch schon Ende nächster Woche soll eine Entscheidung fallen beim regulären Gipfel, so Ratspräsident Charles Michel. Das Abendessen am Montag, laut dem Belgier, eine gute Gelegenheit, um alles Nötige vorzubereiten. Das klang vor dem Treffen noch ganz anders. Bundeskanzler Olaf Scholz drängte auf eine Entscheidung in kürzester Zeit. Auf dem Tisch lag ein Personalpaket, fein austariert zwischen Parteien, Familien und regionaler Balance. Die Christdemokraten beanspruchen mit Ursula von der Leyen erneut den Kommissionsvorsitz sowie eine zweite Amtszeit für Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta. Hoffnung auf die Rolle als Chefdiplomatin der EU macht sich die estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Sie gehört zur Parteienfamilie der Liberalen. Als Ratspräsident ist der Portugiese Antonio Costa von den Sozialdemokraten im Gespräch. Doch die Christdemokraten sollen weitere Ansprüche angemeldet haben, mit Verweis auf die eigene Stärke.
The strength of the European People's Party is far bigger.
12 Staats- und Regierungschefs stellen die Christdemokraten im Rat und im Parlament seien sie mit Abstand stärkste Kraft geworden, so Bulgariens Premier Andrei Plenković. Deshalb soll seine Parteienfamilie auch die Hälfte der Ratspräsidentschaft gefordert haben. Das heißt, nach 2,5 Jahren stünde ein Wechsel an. Plenković selbst soll sich Hoffnungen auf den Posten machen. Von den Sozialdemokraten, die eine Hälfte abgeben müssten, kein Kommentar. Betont gelassen gibt sich der niederländische Noch-Premier Mark Rutte von den Liberalen.
I would think now that we will not have a rerun of 2019, when it was a big tombola. It seems to be much more clear.
Das Personalpaket werde nicht wie 2019 zu einer großen Tombola werden. Es scheine viel klarer zu sein, so Rutte. Damals hatte der französische Präsident Emmanuel Macron überraschend Ursula von der Leyen als Kommissionschefin vorgeschlagen. Um Macron blieb es ruhig, von ihm war aber auch keine Bestätigung von der Leyen zu hören. Deshalb muss die CDU-Politikerin weiter warten, was auch dem Machtpoker der Christdemokraten geschuldet sein dürfte. Im Deutschlandfunk verteidigt der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten Manfred Weber diese Ambitionen. Schließlich sei seine Partei der klare Wahlgewinner.
Und deshalb ist es schon so, dass wir den Wahl verlieren. Das sind beispielsweise die Liberalen unter Führung von Emmanuel Macron, die ganz massiv Sitze verloren haben. Auch die Grünen sind die Verlierer dieser Europawahl. Dass wir denen schon sagen, dass wir auch in der Führung Europas dann jetzt Ansprüche anmelden.
Die Grünen, bislang sechstärkste Kraft im EU-Parlament, zeigen sich offen für Gespräche, um im EU-Parlament Teil der sogenannten informellen Mehrheit zu werden, die die neue Kommission stützt. Ob von der Leyen im Falle einer Nominierung auf die Grünen zugeht, ist noch offen. Möglich ist auch, dass sie sich im rechten Lager Stimmen sucht. Im Deutschlandfunk zeigt sich die Co-Fraktionsvorsitzende der europäischen Grünen, Terry Reintke, enttäuscht über die fehlende Einigung.
Weil ich eigentlich glaube, wenn jetzt dieses Postengeschachere losgeht und die EVP mit diesem Machtanspruch da reingeht, dann steht das natürlich gegen eine Handlungsfähigkeit und auch gegen eine Möglichkeit der Europäischen Union, da jetzt sehr schnell Klarheit in die Fragen der Spitzenposition zu bringen.
Die Gelegenheit dafür ist Ende nächster Woche. Dann kommen die Staats- und Regierungschefs erneut in Brüssel zusammen.
Noch keine Einigung über EU-Spitzenposten, Caroline Born berichtete. Bei der NATO hingegen scheint nun, was den neuen Generalsekretär betrifft, alles auf den Niederländer Mark Rutte hinauszulaufen. Ungarn, sprich Viktor Orban, hat seinen Widerstand aufgegeben, berichtet Wolfgang Fichtel.
Ungarn ist bereit, Rüttes Bewerbung zu unterstützen, lässt Orban auf X, früher Twitter, offiziell verbreiten. Bedingung dafür war, dass das NATO-Land Ungarn weder Geld noch Personal schicken muss, um der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russlands Angriff zu helfen. Das hatte schon der amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zugesagt. Mit seinem Nein zur Unterstützung der Ukraine hatte Orban Wahlkampf gemacht für die Europawahlen. Orban fehlte aber offenbar noch die Zusage Rüttes, dass es dabei bleiben werde, sollte Rutte Nachfolger Stoltenbergs im Amt des NATO-Generalsekretärs werden. Die hat Orban offenbar jetzt bekommen, in einem Gespräch am Rande des EU-Gipfels. Eine Rückversicherung, wie das Orban sieht. Es ging aber wohl auch noch um das Ausräumen kritischer Worte, die Rutte, wie viele andere auch, früher mal über das System Orban verloren hatte. Der NATO-Generalsekretär braucht die Zustimmung aller 32 NATO-Länder. Zuletzt hatte auch die Slowakei Zustimmung signalisiert, fehlt nur noch Rumänien, dessen Präsident Klaus Johannes ebenfalls kandidieren wollte.
Extremhitze in Mekka. Bei der muslimischen Pilgerfahrt sind bislang fast 600 Menschen ums Leben gekommen. Anna Osius.
Bei der diesjährigen muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind möglicherweise deutlich mehr Menschen an Hitze gestorben als bislang angenommen. Die Nachrichtenagentur AFP beruft sich auf zwei arabische Diplomaten, die melden, dass allein mehr als 300 Ägypter in Saudi-Arabien zu Tode gekommen seien. Bis auf ein Opfer seien alle aufgrund der extremen Hitze am Golf gestorben, hieß es. Andere Quellen hatten zuvor von mindestens 60 Toten bei der Pilgerfahrt berichtet. Die Opfer kamen vor allem aus Jordanien, aber auch aus dem Senegal, Tunesien und dem Iran. In Mekka und Medina kommt es derzeit zu Extremtemperaturen von rund 50 Grad. Dennoch waren Hunderttausende Muslime gleichzeitig draußen unterwegs, um an den Ritualen unter freiem Himmel teilzunehmen. Im vergangenen Jahr hatten rund 2 Millionen Pilger die Wallfahrt besucht. Die saudischen Behörden riefen die Pilger auf, Sonnenschirme zu tragen und genügend zu trinken. Der Hadsch ist eine der 5 Säulen des Islam. Er soll von jedem gesunden Muslim, der sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. In den vergangenen Jahrzehnten kam es bereits mehrmals zu hunderten Todesopfern, meist durch das große Gedränge.
Tiefrote Zahlen bei den Krankenkassen, das hat Folgen für die Arbeitnehmer. Birte Sönnigsen.
Die gesetzlichen Krankenkassen rechnen damit, dass der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr um bis zu 0,6 Prozentpunkte steigen könnte. Was das für die Versicherten konkret bedeuten würde, hängt zum Beispiel davon ab, wie viel sie verdienen und bei welcher Krankenkasse sie versichert sind. Die Kosten für die Krankenversicherung teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen steigen seit Jahren und damit auch die Beiträge, die die Versicherten bezahlen müssen. Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den teuersten der Welt. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen schätzt, dass es in diesem Jahr rund 315 Milliarden Euro kosten wird, Klinikaufenthalte, Arztrechnungen oder Medikamente der Versicherten zu bezahlen. Die Kosten werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Das liegt auch an den zahlreichen Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, wie etwa der geplanten Krankenhausreform. Angesichts schwieriger Haushaltsverhandlungen will Lauterbach seine geplanten Reformen auch mit Beitragsgeldern der gesetzlichen Krankenkassen finanzieren. Das könnte die Beiträge auch in den folgenden Jahren weiter steigen lassen, befürchten die Krankenkassen. Sie fordern daher eine grundlegende Finanzreform.
Lebensmittelwarnungen kommen demnächst auch als Push-Nachrichten aufs Handy. Philipp Rost.
In Zukunft versenden die Behörden Lebensmittelwarnungen auch per Push-Nachricht auf Smartphone. Voraussetzung dafür ist die App Lebensmittelwarnung, die Bund und Länder seit heute kostenfrei bereitstellen. Mit der neuen App ist es außerdem möglich, die Warnmeldungen über Social-Media-Plattformen und Messenger-Dienste zu teilen, zum Beispiel um Freunde und Familie zu informieren. Die App bietet zudem einen direkten Kontakt zu der zuständigen Behörde. Dort können Fragen zu Warnungen und Rückrufaktionen gestellt werden. Bund und Länder warnen mit der neuen App auch vor anderen gesundheitsgefährdenden Produkten. Neben Lebensmittelwarnungen beinhaltet das Portal auch Rückrufaktionen zu Kosmetik, Kinderspielzeug und Bekleidung. Aus Sicht der Behörden ist die neue App eine enorme Verbesserung. Bisher müssen Verbraucher die Informationen selbst abrufen. Jetzt können sie durch die Benachrichtigungen in der App automatisch informiert werden.
An der Börse trauten sich die Anleger heute nur bei Einzelwerten aus der Deckung. Jan Plate.
Börsenprofis blicken trotz der anziehenden Weltwirtschaft nur ein wenig optimistischer auf die deutsche Konjunktur und nicht so stark wie erhofft. Das zeigt der ZEW-Index des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Dazu heißt es in Kommentaren, die Konjunkturerwartungen sowie die Lageeinschätzung für Deutschland stagnieren. Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft hellen sich auf, die Erholung gestaltet sich aber schwierig. Die zuletzt wieder etwas höheren Inflationsraten in Deutschland und im Euroraum dürften die Hoffnung auf zügig fortgesetzte Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank gedämpft haben. Dazu kommen die angespannte Situation mit China, mit angedrohten EU-Zöllen auf chinesische Elektroautos und mögliche chinesische Gegenreaktionen, so Anmerkungen zum ZEW-Index. Dennoch hat der DAX 0,25% zugelegt auf 18.132 Punkte, nachdem US-Wirtschaftsdaten und Aussagen eines US-Notenbankers Hoffnungen auf Zinssenkungen hochhalten. Günstigere Kredite könnten der US-Wirtschaft helfen. Zu den Verlierern im DAX gehörte der Nivea-Hersteller Beiersdorf mit einem Minus von mehr als 2,5%. Bei einem Investorentag wurden Experten zufolge nur die mittelfristigen Ziele wiederholt. Das sei etwas enttäuschend gewesen, auch weil es keine neuen finanziellen Ziele gegeben habe.
Jan Plate von der Frankfurter Börse. Und wir bleiben bei der Wirtschaft, wo es heute einen weiteren Warnschuss gab. Denn der Standort Deutschland fällt zurück im weltweiten Wettbewerb um die günstigsten Investitionsbedingungen. Mischa Erhardt.
Die Wirtschaft stagniert, die Regierung streitet häufig, die Infrastruktur ist eine große Baustelle und auch die Unternehmenseffizienz lässt zu wünschen übrig. Laut Studie der Schweizer Privathochschule IMD in Lausanne hat Deutschland im vergangenen Jahrzehnt stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. So rutscht die Bundesrepublik im Vergleich zur Studie vor einem Jahr um weitere 2 Plätze ab und landet im Ranking hinter Ländern wie beispielsweise China oder Saudi-Arabien. 4 Bereiche hat die Hochschule untersucht: die Wirtschaftsleistung, die Effizienz der Regierung, die Effizienz von Unternehmen im Land und den Zustand der Infrastruktur. Und in allen 4 Bereichen hat Deutschland schlechter abgeschnitten als noch vor einem Jahr. Die Studie basiert auf vielen unterschiedlichen statistischen Indikatoren, auf Daten der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds oder des Euromonitors. Zudem sind die Ergebnisse einer Umfrage unter 6.000 Managern weltweit in die Studie eingeflossen. Dem Studienautor zufolge ist die letzte Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf die jüngsten Krisen zurückzuführen, also die Folgen des Ukraine-Krieges und den rasanten Anstieg der Inflation durch explodierende Energiepreise, die die Wirtschaft ausgebremst und soziale Kollateralschäden verursacht haben. Die Studie zeige, dass viele kleine und mittelständische Firmen sich hierzulande schwer täten, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren. Der Ampelbundesregierung sprachen nur 5% der Befragten zu, kompetent zu arbeiten. Hier landet Deutschland auf Platz 32 und verschlechtert sich damit seit 2022 um 10 Plätze. Auch beim Zustand der Infrastruktur rutscht das Land um 3 Plätze auf Platz 35 ab. Die ersten Plätze im Länderranking belegen Singapur, die Schweiz und Dänemark. Auch Irland und Schweden befinden sich unter den Top 10. Belegte Deutschland vor 10 Jahren noch Rang 6 unter den 67 untersuchten Nationen, rangiert es nun nur noch auf dem 24. Platz.
Mischa Erhardt berichtete.
Deutschlandfunk, UEFA Fußball Europameisterschaft.
Tja, für viele Fans ist die Fußball-EM heute buchstäblich ins Wasser gefallen. Kein Sommermärchenwetter, sondern Regen und das aus Kübeln. Über die ins Wasser gefallenen Public Viewings und was sonst heute bei der Fußball-WM passiert ist, berichtet jetzt Julian Tilders aus der Sportredaktion.
Ja, die meisten Fanzonen, die waren gesperrt wegen der Unwetter und auch in Leipzig, da fiel das Public Viewing flach. Gespielt wurde im Leipziger Fußballstadion natürlich trotzdem. Portugal hat gegen Tschechien gespielt. Und schon mit seinem Startelf-Einsatz, da schreibt Superstar Cristiano Ronaldo zum Anpfiff heute Geschichte, denn er ist jetzt der einzige Spieler mit 6 EM-Teilnahmen. Wie das Spiel für Ronaldo und Portugal gelaufen ist, weiß Martina Knief.
Kein schönes Spiel, dafür ein umso größerer Jubel. Portugal hat es am Ende doch noch geschafft. Allerdings mit tatkräftiger Hilfe der tschechischen Defensive. Provod brachte die Tschechen in der 62. Minute in Führung. Wenig später ein Eigentor von Ranac. Portugal jetzt besser, aber auch beim Siegtreffer in der Nachspielzeit durch den kurz zuvor eingewechselten Conceição sah die Abwehr der Tschechen schlecht aus. Nicht einfach, aber erfolgreich. So fasste es Portugals Abwehrspieler Pepe zusammen.
Es war ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir haben wirklich gelitten. Wir hatten eigentlich immer die Kontrolle, aber wir mussten einfach entschlossen bleiben und das haben wir geschafft.
Tschechien brachte sich am Ende selber um den Lohn, hatte in der Offensive allerdings auch zu wenig zu bieten. Patrick Schick, Stürmer von Bayer Leverkusen, analysierte aber auch ehrlich.
Sie waren auf jeden Fall besser auf dem Ball, sie waren mehr gefährlich als uns. Aber trotzdem, diese letzte Minute, das ist wirklich schade.
Eine Ehrenrunde im Stadion von Leipzig drehten beide Mannschaften. Die Portugiesen mit Erleichterung und einem Lachen im Gesicht, die Tschechen mit einem enttäuschten Blick.
Ja, schon früher am Abend, da hat die Türkei in Gruppe F gegen Georgien gespielt und einen Traumstart mit Traumtoren hingelegt. Über ein hochspannendes und mitreißendes Spiel berichtet Armin Lehmann.
Ein grandioses Fußballspiel fand in der 7. Minute der Nachspielzeit sein angemessenes Ende. Atürkoğlu traf ins verwaiste georgische Tor, da der Torwart bei einer Ecke mit nach vorne gelaufen war. Es war das 3:1, die Entscheidung vor 50.000 türkischen Fans im regnerischen Dortmund. Das Tor des Tages erzielte aber ein Youngster, Arda Güler, 19 Jahre jung, aus gut 20 Metern in den linken Torwinkel.
Es fühlt sich großartig an. Ich habe versucht, unser Volk glücklich zu machen und bin sehr froh, dass ich das erste Tor für mein Land geschossen habe.
Aber auch die georgischen Fans, 10.000 waren im Stadion, durften einmal jubeln. Mikau Datze erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für den krassen Außenseiter.
Das war unser erstes Spiel bei einer EM. Jetzt müssen wir uns steigern, denn es gibt nur große Nationen hier und einfacher wird's nicht.
Noch in der Nachspielzeit hatten die Georgier zwei Riesenchancen. Am Ende gewinnt die Türkei aber mit 3:1 in einem spektakulären Kick. Doch auch die Georgier dürfen erhobenen Hauptes zurück nach Velbert fahren, wo sie während der EM residieren.
Ja, auch in Deutschland, da gibt es natürlich viele Fans der Türkei, die jetzt auch trotz Unwetter für ordentliche Autokorsos sorgen und auf den Straßen ihren Jubel mal so richtig rauslassen. Und das hört sich dann so an.
Ein Top-Spiel.
Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend.
Laut, aufregend.
Atmosphäre war super. Wir haben schön gefeiert.
Die Türken sind die besten Fans meiner Meinung nach.
Meine Stimme ist auch schon weg.
Wir geben 100%, 90 Minuten lang.
Wir sind mit dem Zug hier hin und wir waren klitschenass, aber dafür hat es sich gelohnt.
Regen ist kein Problem, wir sind ja nicht aus Zucker.
Der Regen tut uns gar nicht.
Hauptsache wir schießen Tore da vorne.
Ich bin klitschenass, aber es hat sich gelohnt. Wir haben gewonnen und damit können wir weiterschauen.
Ja, noch immer ist nicht klar, wie es mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappé weitergeht. Der Angreifer hat sich ja gestern gegen Österreich in einem heftigen Luftzweikampf die Nase gebrochen. Jetzt bangt Frankreich immer noch um seinen Einsatz im nächsten Spiel. Er soll wohl eine Maske tragen, um auflaufen zu können. Aber in französischen Medien, da kursieren Gerüchte, nach denen Mbappé definitiv das Spiel am Freitag gegen die Niederlande verpasst. Die deutsche Nationalmannschaft, die hofft natürlich jetzt auch auf besseres Wetter als heute, wenn es morgen um 18 Uhr gegen Ungarn geht. Mathis Hohm schaut auf die Deutschen und worauf es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann morgen ankommt.
Nach der Torparty gegen Schottland. Geht es für Julian Nagelsmann und Co. in Spiel 2 gegen den potenziellen Partycrasher aus Ungarn.
Es ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die natürlich auch aggressiv versuchen, in den Zweikämpfen zu sein. Das haben wir schon erfahren.
Erinnert sich Manuel Neuer an die EM vor 3 Jahren, bei der die Ungarn fast dafür gesorgt hätten, dass Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen wäre. Deswegen und gerade auch wegen der Auftaktniederlage der Ungarn gilt für Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Es liegt schon dran, auch wie wir auftreten, wie wir ins Spiel kommen wieder. Und natürlich ist Ungarn mit dem Ergebnis ein Tick mehr unter Druck als wir, wenn sie sicherlich auch ein bisschen offensiver spielen müssen, weil sie in der Niederlage eher aus dem Turnier ausscheiden.
Offensivere Ungarn bieten wiederum mehr Möglichkeiten zu attackieren für das deutsche Team, das mit der gleichen Aufstellung wie gegen Schottland ins Spiel gehen soll. Heißt also auch, der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt wird wieder in der Startelf stehen.
Ich freue mich extrem. Ich habe sehr, sehr viele schöne Erinnerungen diese Saison mitgenommen aus diesem Stadion und ja, ich hoffe, dass noch eine schöne Erinnerung dazu kommt.
Maxi Mittelstädt ist also bereit, die nächste Party zu starten, zu der es ja gerne auch mal kleine Gastgeschenke gibt. Ob Julian Nagelsmann ein paar für die anderen Stuttgarter im Kader eingepackt hat, ist aber noch offen.
Am Ende gibt es so einen Running Gag in meinem Trainerteam, dass wir mal schauen, ob einer Geburtstag hat, ob wir den einwechseln, weil die Frage von Journalisten immer kommt. Und am Ende an alle sind immer Leistung belohnt, auch wenn jetzt keiner morgen von denen Geburtstag hat, zumindest weiß ich es noch nicht, glaube nicht. Hat aber trotzdem kann es ein Gimmick geben, wenn alle Rahmenbedingungen passen.
Heißt übersetzt, die Startelf soll die Party ordentlich in Schwung bringen, dann dürfen die anderen mitfeiern und die Partycrasher aus Ungarn, die sollen bitte draußen bleiben.
Die Hoffnung hält sich ja hartnäckig. Ein großes Fußballturnier soll auch die Wirtschaft im Land ankurbeln. Mit Blick auf die hohen Kosten einer Austragung, zum Beispiel jetzt eben auch bei dieser Fußball-EM in Deutschland, ist das womöglich aber mehr Wunsch als Realität. In der Schweiz, da gibt's aber tatsächlich wegen des Turniers in Deutschland jetzt schon einen positiven Effekt. Katrin Hondel.
Die Sportevents steigen in Deutschland und Frankreich und in der Schweiz steigt das Bruttoinlandsprodukt. Ein Wachstum von 1,6% wird für die Schweizer Wirtschaft 2024 vorhergesagt. Ein Viertel davon ist der Fußball-EM und den Olympischen Spielen zu verdanken. Die Zahlen kommen von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Verantwortlich für das sportliche Schweizer Wirtschaftswachstum sind aber nicht steigende Verkaufszahlen für Fußballtrikots, Fernsehgeräte oder Bier. Die gibt es zwar auch, aber sie spielen nach Einschätzung von Experten höchstens für einzelne Branchen und Unternehmen, wie zum Beispiel Brauereien, eine Rolle. Der Konjunktureffekt kommt von den Veranstaltern der Sportevents. Das Internationale Olympische Komitee, IOC, und der Europäische Fußballverband, die UEFA, haben ihren Sitz in der Schweiz. Und allein die UEFA rechnet bei der EM mit einem Rekordumsatz von 2,4 Milliarden Schweizer Franken. In der kleinen Schweiz macht sich das direkt im Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Deshalb berechnet die Konjunkturforschungsstelle zusätzlich auch ein sogenanntes sportbereinigtes, ein unverfälschtes BIP. Denn die Einnahmen von UEFA und IOC hätten nichts mit dem eigentlichen Konjunkturverlauf zu tun, sagt der Zürcher Ökonom Alexander Radke. Der wirtschaftliche Nutzen für die Schweiz ist begrenzt, unter anderem weil UEFA und IOC praktisch keine Steuern zahlen. Dass die großen Sportorganisationen in der Schweiz ihren Sitz haben, sei eine schöne Sache, sagt Ökonom Radke, für den Wohlstand des Landes aber nicht zentral.
Die Fußball-EM in Deutschland, ein Wirtschaftsfaktor in der Schweiz, wer hätte das gedacht? Katrin Hondel berichtete und danke an Julian Tilders für diese Tageszusammenfassung über die EM. Hier ist es jetzt Zeit für die Presseschau. Dietmar Reicher hat die Kommentare ausgewertet und Volker Barnick trägt sie vor.
Zum Verfassungsschutzbericht schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Rechtsextremisten und ihnen nahestehende Parteien haben es geschafft, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Islamisten organisieren Parallelgesellschaften, die sich im Kalifat wohler fühlen als in der liberalen Demokratie und gewaltbereite Linke scheuen nicht davor zurück, umweltbewegte Menschen für ihre umstürzterische Sache einzuspannen. Die Stärke von Extremisten offenbart auch eine Schwäche der Bürgerschaft. Die Frankfurter Rundschau bemerkt, zu den Angriffen von innen gesellen sich jene von außen. Russland und China haben Deutschland fest ins Visier genommen. Sie arbeiten mit Spionage, Sabotage und Cyberangriffen und sie kooperieren in Teilen mit der AfD. Die Zeitung Die Welt bemerkt, dieses Mal sticht etwas auf erschreckende Weise heraus. Es ist der omnipräsente Judenhass, der extremistischen Bewegungen über weltanschauliche Grenzen hinweg innewohnt. Einer der Gründe ist der Hamas-Angriff vom 7. Oktober und die israelische Gegenoffensive. Die Taz hält es für falsch, dass Klimaaktivisten der Gruppe Ende Gelände als linksextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden. Ende Gelände arbeitet keineswegs daran, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit Menschenrechten, freien Wahlen und unabhängigen Gerichten ein Ende zu bereiten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verlangt vom Inlandsnachrichtendienst mehr Transparenz. Der Verfassungsschutz sollte möglichst offenlegen, wie er zu seinen Einschätzungen kommt und plausibel machen, warum er Bürger oder Bewegungen öffentlich unter Beobachtung stellt. Zudem sollte sich der Verfassungsschutz mit superlativen Ranglisten und politischem Gedröhne zurückhalten. Dafür gibt es, wenn man so will, die Politik. Die Behörde ist eher Frühwarnsystem und Seismograf. Die Schlüsse müssen andere ziehen. Nun nach Nordkorea. Der russische Staatschef Putin ist zu Besuch bei Machthaber Kim Jong-un. Für die Leipziger Volkszeitung ist klar, Putin braucht Munition und Waffen. Im Gegenzug kann Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un auf Unterstützung seines Atomraketenprogramms hoffen. Beides ist geeignet, die Welt noch unsicherer zu machen. Es ist eine unselige Allianz zweier Diktatoren, die vereint sind im Hass auf Demokratie und Freiheit. Und die Volksstimme konstatiert zuletzt, neben China hat Nordkorea nun wieder mit Russland einen zweiten festen Verbündeten von globaler Bedeutung. Damit kann der Diktator in Pyongyang weiter sein darbendes Volk drangsalieren und die Nachbarn in der Furcht halten, dass über die nordkoreanische Grenze nicht nur Ballons mit Mist, sondern Raketen geflogen kommen.
Soweit die Presseschau heute mit Volker Barnek. Und damit endet das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt die Nationalhymne, danach die Nachrichten und anschließend empfehle ich Ihnen das Kulturmagazin Fazit mit Gabi Wuttke am Mikrofon. Mein Name ist Theo Gers. Ich wünsche noch eine ruhige Nacht.